Gott, du hüllst dich als Schöpfer in Licht wie ein Kleid, und selbst Finsternis ist nicht finster bei dir. Gott, du hast unserer Welt durch Christus das Licht des Lebens neu geschenkt. Gott, du entpflanzt uns zur Liebe mit deinem Geist und nimmst uns zündend und begeistert in deinen Dienst. In deinem hellen Schein bitten wir dich, lass in uns brennen die Sehnsucht nach deinem unvergänglichen Glanz. Verwandle unsere Trauer in Freude. Führe uns aus der Finsternis ins Licht. Lass uns deine Auferstehung in Verbundenheit feiern. Erleuchte Herz und Angesicht durch deinen hellen Schein. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Jesus Christus, gestern und heute, der Anfang und das Ende, sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Er ist siegreich auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibt das Dunkel der Herzen. Jesus Christus verheißt:
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Christus der Herr ist auferstanden. Halleluja!
Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!
Dass der Tod nicht länger das Letzte ist, dass ein neuer Morgen neues Leben an den Tag gebracht hat, dass aus dem Ende des einen ein neuer Anfang für uns alle wurde, dass wir zum Leben bestimmt sind und nicht dem Tod verfallen, das ist die Botschaft dieses Tages, das verkündet uns Ostern. Das dunkle Grab ist aufgetan, das Licht scheint schon. Hell soll es darum werden in unserer Welt, der Weg ist uns gewiesen. Also machen wir uns auf, sehen und hören wir, staunen wir und singen dem, der das Leben schenkt, das neue, das wunderbare Leben ohne Ende. Stimmen wir ein in das Osterlob, das überall erschallt.
Christ ist erstanden von der Marter alle, das sollen wir alle froh sein. Christ wird unser Trost sein. Kyrie eleis.
Wäre nicht erstanden, so wäre die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ. Kyrie eleis.
Halleluja, 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 das sollen wir alle froh sein. Christ wird unser Trost sein. Kyrie eleis.
Ostergottesdienst feiern im Namen unseres dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten mit Worten des 118. Psalms.
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich.
Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil.
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn erhält den Sieg.
Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen.
Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis.
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.
Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen.
Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.
Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen!
Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid.
Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars.
Du bist mein Gott und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen.
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Das Evangelium für den Ostertag steht bei Matthäus im 28. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 8. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Christus, der Herr, ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.
Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und auch alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Frau und Kind, Äcker, Vieh und alle Güter. Mit allem, was Not tut für Leib und Leben, mich reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt. Und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Das alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin.
Das ist gewisslich wahr. Ich gebe euch weiter, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Petrus, danach von den Zwölfen.
Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regiert in Ewigkeit.
Das ist gewisslich wahr. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt.
Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gleich wie er die ganze Christenheit auf Erde beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten, einigen Glauben. In welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird.
Das ist gewisslich wahr.
Amen.
Aufrauf mein Herz mit Freuden. Nimm wahr, was heute geschieht. Wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes Licht? Mein Heiland war gelegt, da, wo man uns hinträgt, wenn von uns unser Geist gen Himmel ist gereist.
Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei. Ehe er es vermeint und denket, ist Christus wieder frei und ruft Victoria, schwingt fröhlich hier und da sein Fähnlein als ein Held, der fällt und Mut behält.
Die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem großen Zorn. Sie zürnt und kann nichts machen, alle Arbeit ist verloren. Die Trübsal trübt mir nicht, mein Herz und Angesicht. Das Unglück ist mein Glück, die Nacht mein Sonnenblick.
Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reißet durch die Hölle, ich bin stets sein Gesell. Unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext zum Osterfest steht in diesem Jahr im ersten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Wir hören aus dem 15. Kapitel die Verse 19 bis 28.
Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Da dadurch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird, danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott sei alles in allem.
Vater im Himmel, schenke du uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Machtwechsel, das war ein Stichwort, das in aller Munde war, bevor ein klitzekleiner Virus die Macht in unserer Welt übernommen hat. Machtwechsel, die gab es zum Beispiel am laufenden Elfmeter in der ersten Fußball-Bundesliga. 10 Trainer wurden da in der Saison gewechselt. Bei 18 Vereinen insgesamt ist das wirklich beeindruckend. Ein weiterer sehr langwierig und breit aufgestellter Machtwechsel wurde dann Ende des letzten Jahres vollendet, als sich eine deutsche Volkspartei eine neue Doppelspitze wählt. Und beim Streit um den Machtwechsel in der anderen deutschen Volkspartei ist bisher nur die Geschlechterfrage geklärt. Wer aber der erste Mann werden wird, wurde seuchenbedingt auf der Tagesordnung nach hinten geschoben, mit Sicherheit aber nicht aufgehoben. Die einen Machtwechsel werden von langer Hand vorbereitet und zelebriert. Die zweiten Machtwechsel geschehen fast schon spontan. Die dritten werden erhofft, die vierten Machtwechsel befürchtet. Meist gerade dann, wenn sich Personen auf Positionen ändern, aber die Personen irgendwie noch bleiben. Manche ehemalige Machthaber kommen dann mit der neuen Rolle im Schatten des neuen Machthabers nicht wirklich gut zurecht und wären offenbar doch gerne wieder Kalif anstelle des Papst anstelle des Papstes. Und andere amtierende Machthaber scheinen den demokratisch angezeigten Machtwechsel so sehr zu fürchten, dass sie sogar die Verfassung ändern lassen, um weiter am Thron kleben bleiben und dann so tun zu dürfen, als wären sie nicht schon viermal Präsident gewesen, weshalb sie bald theoretisch und vermutlich auch praktisch ihre Macht nun noch bis ins jugendliche Alter von 84 Jahren ausüben können. Machtwechsel sind häufig krisenhaft, für den Alten wie für den Neuen. Aber am meisten wohl für diejenigen, die weder alt noch neu sind, sondern immer gestern, heute und morgen keine Macht haben und unter der Macht der Machthaber stehen. Wenn sich ein echter Machtwechsel vollzieht, dann gibt es diejenigen, die abtreten und jene, die von nun an das Zepter in der Hand halten. Die einen gehen oder werden gegangen, die anderen übernehmen, auch wenn sie sich dabei etwas übernehmen sollten. Eben, der König ist tot, es lebe der König. So hieß es ja schon 1422 in Frankreich, als aus Karl dem VI. Karl der VII. Wurde und der Sohn dem toten Vater auf den Thron folgte. Der König ist tot, es lebe der König. Interessanterweise ist dieser royalistische Satz auch heute in nicht-monarchischen Breiten immer noch in Gebrauch. Und irgendwie ist er trotz allem ja auch zutiefst demokratisch. Machtwechsel gehören nämlich zu einer funktionierenden Demokratie dazu. Erst wenn es die Machtwechsel nicht mehr gibt oder wenn man sie gar nicht mehr spürt, ist wohl die Demokratie am Ende. Liebe Gemeinde, Sie haben es gerade eben gehört. Auch dem Apostel Paulus geht es um einen Machtwechsel. Allerdings weniger um einen demokratischen als um einen endgültigen, totalen, um nicht sogar zu sagen totalitären Machtwechsel. Paulus spricht über das Ende der vielen Herrschaften durch die Herrschaft Gottes. Die Zeit der Herren und Herrinnen ist zu Ende, die Zeit Gottes ist angebrochen. Zeit spielt in diesem Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief überhaupt eine große Rolle. Es wird vermutet, dass es in Korinth eine Gruppe von Christinnen und Christen gab, die fest davon überzeugt waren, mit der Auferstehung Jesu sei der Tod schon überwunden. Ja, sie selbst könnten mit Christus schon jetzt über den Tod herrschen. Auferstehung wird für diese Christenmenschen zu einer Art Qualität der gegenwärtig Lebenden und nicht zu einer Hoffnung für die Toten. Diese Enthusiasten hat Paulus wohl im Auge, wenn er seine fast schon penibel aufgestellte Reihenfolge der Auferstehung nach Korinth schickt. Als erst in Christus, danach, nach dem, danach und so weiter. Paulus will damit offenbar ausdrücken, es ist eben doch noch nicht alles vollbracht. Da kommt nämlich noch was nach. Offenbar hielten sich die christlichen Enthusiasten in Korinth nicht nur schon jetzt für unsterblich, denn wer davon überzeugt ist, er würde schon hier und heute mit Christus in Ewigkeit herrschen können, der spielt sich wohl auch gerne als der Herr über andere auf. Diese Form geistlicher Überheblichkeit und oft gar nicht mehr nur spiritueller Machtausübung wehrt Paulus ab. Er sagt, das ist alles unangebracht, denn selbst Christus wird sich am Ende Gott zu unterwerfen haben. Also schaut auf Jesus Christus, auch wenn ihr einst Anteil haben werdet an seiner Herrschaft, wird das immer noch ein Dienst sein, dann ist das immer noch ein Gottesdienst. Denkt also nicht, das sei schon alles gelaufen, sonst werdet ihr erst herrschsüchtig und dann mit der Zeit zwangsläufig träge. Nur wenn ihr noch etwas zu hoffen habt, bleibt ihr in Bewegung. Es ist also ganz im Sinne Gottes, wenn die christliche Hoffnung kein Ziel hat, das über das irdische Leben hinausgeht. Sie endet nicht im Absehbaren. Die Hoffnung hört am Horizont nicht auf, sondern geht hinter dem Horizont weiter. Und die Hoffnung gewinnt erst dadurch ihre eigentliche Kraft, dass sie ihre Grundlage außerhalb dieser Welt hat. Wäre das nicht so, würde unser Glaube zwangsläufig bei Kreuz und damit beim Tod Jesu stehen bleiben müssen. Und damit trügen wir zwar den Tod Christi in uns, aber nicht sein auferwecktes Leben. Paulus sagt, die Auferweckung Jesu, wohlgemerkt, Paulus sagt Auferweckung, also passiv und nicht Auferstehung aktiv, die Auferweckung Jesu ist die Voraussetzung für alle anderen noch ausstehenden Auferweckungen. Und weil Jesus als der Erstling unter denen, die entschlafen sind, geglaubt wird, ist seine Auferweckung nicht nur von Bedeutung für die noch lebenden Christenmenschen, sondern sie gilt quasi rückwirkend auch für diejenigen, die schon gestorben sind. Sie merken es, liebe Gemeinde, mit dieser auf das erste Hören hin ziemlich dogmatisch klingenden Aussage will Paulus nicht nur alle Trauernden trösten, die sich damals um das Schicksal ihrer bereits vor Christus verstorbenen Angehörigen Sorgen gemacht haben. Paulus macht deutlich, dass auch alle, die bis zur Wiederkehr Christi noch sterben werden, von der Auferstehung der Toten nicht ausgeschlossen sind. Im Gegensatz zu den Enthusiasten rechnet Paulus also tatsächlich noch mit einer sich weiter fortsetzenden grausamen Wirklichkeit und Macht des Todes, auch unter Christinnen und Christen. Gerade sein Vergleich zwischen Adam und Christus zeigt das. Nur weil Jesus Christus als Mensch am Kreuz gestorben ist, kann er den durch einen Menschen verursachten Tod aller überwinden. Von Adam haben also sozusagen die Menschen einst den Tod geerbt. Vom auferweckten Christus bekommen sie nun das neue Leben geschenkt. Christinnen und Christen dürfen damit das ewige Leben erwarten und erhoffen, aber eben nicht am Tod vorbei, sondern sozusagen durch ihren Tod hindurch. Christus ist der Erste, ihm werden dann die Christinnen und Christen folgen dürfen. Dieses Ende, das ein einziges großes Anfangen sein wird, wird aber erst dann eintreten, wenn Christus alle Gegenmächte vernichtet haben wird und seine so gewonnene Herrschaft getrost seinem himmlischen Vater überlassen kann. Der vollkommene Sieg Christi über diese Mächte ist aber noch nicht errungen. Da irren die Enthusiasten in Korinth. Jesus Christus herrscht zwar, auch wenn es nur seine Anhänger so wahrnehmen können, doch auch diese Herrschaft währt nur so lange, bis seine Feinde endlich das Handtuch geworfen haben. Endgültig zu Ende ist dieser Machtkampf und Machtwechsel erst, wenn der Tod schließlich und endlich vernichtet sein wird. Dessen Entmachtung ist aber erst dann vollbracht, wenn nicht nur die Toten auferstehen werden, sondern auch die Lebenden nicht mehr sterben müssen. Dann ist Gottes Macht allen vor Augen, dann ist Gott alles in allem. Liebe Gemeinde, es geht also bei der Auferstehung nicht nur um unser individuelles Schicksal. Auch die Auferstehung ist einbezogen in Gottes alles beherrschendes Gottsein. Die Auferstehung verliert damit nicht ihre Bedeutung. Sie wird aber eingeordnet in ein größeres Ganzes. Sie ist nämlich gar nicht das Ziel, sondern markiert einen entscheidenden Schritt zur Aufrichtung des Reiches Gottes. Sie ist zwar schon jetzt wirksam, aber jetzt gültig verwirklicht wird sie erst, wenn Christus wiederkommen wird. Und das wird dann, so haben wir es am Karfreitag von Paulus hören können, das wird dann einer zweiten, einer neuen Schöpfung gleichkommen. Und das wird dann auch mit einer neuen Schöpfungsordnung einhergehen. Das eherne Gesetz der Geschöpflichkeit, das wir alle kennen, das wir alle Tag für Tag an unserem eigenen Leib und in unserer Umwelt erleben und erleiden müssen, das hat sich eingeschrieben in der Natur und in die Geschichte mit ihrem immerwährenden Vergehen und Neuwerden. Auch in diesem Werden und Vergehen kommt ja die Treue Gottes zu seiner Schöpfung zum Ausdruck. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das hat Gott so geordnet und angeordnet und so bleibt es eben auch, solange Gott es will. Aber die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist anders. Sie ist total anders als dieses Gesetz Gottes, auf das man sich verlassen kann. Das unendliche Werden und Vergehen und Neuwerden der alten Schöpfungsordnung läuft ja letztlich doch immer nur auf den Tod von allem, was ist, hinaus. Wie eisern und unerbittlich dieses Gesetz des Todes über allem gilt, das ist uns noch vor 2 Tagen am Karfreitag in aller Entsetzlichkeit klargemacht worden. Da überwindet ja der unerbittliche Tod sogar mit dem ganz und gar lebendigen Sohn Gottes einen, der selbst nichts getan hat, was dem Tod irgendein Recht über ihn hätte geben können. So stark ist also der Tod. Und so starr ist Gottes Gesetz, nach dem alles Menschliche und Natürliche unerbittlich dem Tod verfallen muss. Nach dem Willen Gottes ist gegen den Tod eben kein Kraut gewachsen. Für uns kommt nach Herbst und Winter eben kein neuer Frühling. Liebe Gemeinde, die Auferweckung Jesu Christi von den Toten ist darum nicht nur ein sich abzeichnender Machtwechsel, sondern sie kommt sogar einer Revolution gleich. Es ist eine Revolution gegen die alte Ordnung der Schöpfung und das eherne Schöpfungsgesetz Gottes. Und diese Revolution wird dadurch noch wunderbarer, unglaublicher und revolutionärer, weil Gott selbst der Revolutionär ist. Gott steht auf gegen Gottes Ordnung. Und das nennen wir dann Ostern. So neu und so unerwartet ist das, was an Ostern geschieht. Es ist fast schon unglaublich, dass der Ostergott, der Jesus Christus von den Toten erweckte, mit dem Gott des Karfreitags, der Jesus Christus über die Klinge seines unerbittlichen Gesetzes springen ließ, irgendetwas zu tun haben soll. Und wo etwas unerwartet und fast schon unglaublich ist, da dürfen wir zu Recht ins Staunen kommen. Ostern lehrt uns darum das Staunen. Unser ganzer Glaube hängt von diesem Staunen ab. Und unsere Hoffnung erst recht. Denn es geht ja wohl nicht darum, dass wir glauben sollen, irgendwann sei irgendwer mal aus seinem Grab herausgesprungen und dass man ihn mehr als geschlagene 24 Stunden gelegt hat. Das wäre wohl nicht besonders staunenswert, das wäre einfach nur unwahrscheinlich oder unglaubwürdig, je nach Beweislage. Nein, es geht um etwas ganz anderes. Ostern heißt, an diesem Morgen spricht Gott zum 2. Mal, es werde Licht. Ostern ist ein Neuanfang. Ostern ist der über die Maßen herrliche Anfang einer neuen Welt, die unendlich viel herrlicher ist als unsere uns bekannte Welt, so war Christus unendlich viel herrlicher war als Adam. Und in diesen herrlichen Anfang reißt Gott uns mit hinein. Uns, die wir doch eigentlich der Schuld, dem Leiden, der Einsamkeit, der Hoffnungslosigkeit und dem Tod rettungslos verfallen sind. Gott reißt uns hinein durch die Osterbotschaft, die er durch seine irdischen und himmlischen Boten ausrufen lässt über dieser todverfallenen Welt. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Jesus, der Gekreuzigte, ist nicht im Grab, er ist auferstanden. Christus lebt. Er ist der Erste, er ist der Anfang. Und wir alle sind durch seinen hinreißenden Heiligen Geist als buchstäbliche Anfänger hineingerissen, hingerissen und mitgerissen in diesen Anfang. Wir bekommen dadurch unser Bürgerrecht in der kommenden Welt verliehen. Wir werden Gottes Hausgenossen, zum Leben bestimmt und nicht mehr zum Tod. Zum Leben in jener Welt, in der Gott alles in allem ist. In der Gott die einzige Wirklichkeit ist und nichts außer ihm und unabhängig von ihm ist. Und wir alle dürfen in ihm sein. Wir dürfen ihn ein- und ausatmen, wie die Luft, die alles füllt. Wie den Duft nach Frühling in diesen Tagen. Und wir dürfen von ihm leben, wie von dem täglichen Brot, das wir heute essen dürfen. Es ist eine neue Schöpfung, eine neue Welt, eine neue Menschheit und Christus ist der Anfang davon. Und wir sind hingerissen in diesen Anfang. Das ist Ostern. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Liebe Gemeinde, der Tod ist der ärgste Feind des Lebens, unseres Lebens. Aber so Paulus, dieser Gegner taumelt schon im Ring und wird irgendwann einmal das Handtuch werfen müssen. Denn Gott steht auf der Seite des Lebens und nicht des Todes. Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Und das will er bei Zeiten ein für alle Mal klarstellen. Wie Gott sich das denkt, das hat er uns in Jesus ja schon mitgeteilt. Gestorben, begraben, aber dann eben auch auferstanden. Und das heißt, es mag zwar den Tod noch geben, aber er hat nicht mehr das letzte Wort zu sagen. Das letzte Wort liegt, so wie das erste Wort, bei Gott. Und dieses Wort lautet, es werde, es entstehe, es lebe und es bleibe. Was jetzt noch jenseits unseres Erfahrungshorizonts liegt, wird irgendwann Wirklichkeit sein. Gott wird sich selbst unserer annehmen, so wie sich Jesus um seine Anhängerinnen und Anhänger gekümmert hat, nachdem er auferstanden war und damit deutlich machte, es wird keine Macht geben, die uns an Gott noch zweifeln lässt. Es wird nichts mehr geben, was uns von ihm abhalten könnte. Es gibt niemanden, der an seine Stelle treten wird. Der Machtwechsel ist dann endgültig vollzogen. Von diesem Tag an regiert nur noch einer. Und wenn wir uns von dieser Hoffnung schon jetzt leiten lassen, dann bekommen wir das sogar jetzt schon zu spüren. Je öfter uns das gelingt, desto spürbarer wird das, was uns Paulus verspricht. Wo Gott fehlt, wo wir uns von dem allzu alltäglichen und dem allzu menschlichen vereinnahmen lassen, da werden wir auch von Gottes Zukunft wenig merken. Aber wenn wir schon heute an unseren Mitmenschen so handeln, als wäre der für uns die Gegenwart Gottes in Person, wenn wir Hungrigen zu essen geben, wenn wir Durstigen das Wasser reichen, wenn wir Fremden ein Dach über den Kopf bieten, wenn wir Nackte begleiten, Gefangene besuchen und Kranke nicht allein lassen, wenn wir also das Notwendigste und das eigentlich Selbstverständlichste für unsere Mitmenschen tun, dann erleben wir, dass Gottes Reich Besitz von uns ergreift und schon jetzt wahr und wirklich wird. Dann erleben wir diesen revolutionären Machtwechsel schon heute. Liebe Gemeinde, Ostern heißt, der Machtwechsel ist angesagt. Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Vielleicht gelingt es uns ja, ihn schon jetzt spürbar werden zu lassen, damit die Hoffnung nicht verloren geht und dass sich am Ende die Liebe, Gottes Liebe, durchsetzen wird. Dass dann eben aus einem frohen Ostern ein fröhliches, ein aufgewecktes, ein auferwecktes Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Mariens Sohn. Es ist erstanden, Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem sei Lob er zu aller Frist. Er hat zerstört der Höllenpfort, die seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewigen Tod. Es singt der ganze Erdenkreis, dem Gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft das Paradies. Des freue sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Mariens Sohn.
Deinem Leben in diese geplagte Welt. Teile dein Leben mit denen, die mit dem Tod ringen. Teile dein Leben mit denen, die von der Angst verschlungen werden. Teile dein Leben mit den Einsamen, mit den Verzweifelten, mit den Geschlagenen. Du bist auferstanden und teilst dein Leben mit uns. So komm mit deinem Leben in diese geplagte Welt. Teile dein Leben mit denen, die sich für andere hingeben. Teile dein Leben mit denen, die für dieses Leben kämpfen. Teile dein Leben mit denen, die uns lieb sind und nach denen wir uns sehnen. Du bist auferstanden, Christus. Du besiegst den Tod, damit wir leben. Teile dein Leben mit uns und lass uns aufleben heute und in diesen österlichen Tagen. Noch umgibt uns der Tod, aber wir beten dich an, denn du bist das Leben. Halleluja. Mit deinen Worten finden wir im Gebet zusammen und sprechen in Verbundenheit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin in diese österliche Zeit, behütet und bewahrt in Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wie bei uns in der Waldkapelle üblich, der OWOW, der offizielle Waldkapellen Osterwitz. Hieß es Oberbayern, Oberammergau, vor einer ganzen Weile. Eine wackere Schar Einheimischer will wieder mal die Passion Jesu auf die Bühne bringen. Diesmal soll aber alles anders sein als sonst. Der Regisseur aus der Landeshauptstadt hat nämlich die Idee, die Kreuzigung diesmal als Pantomime darzustellen, ohne Worte. Lediglich zwei Sätze sollen laut werden: O Ton Jesus, mich dürstet und es ist vollbracht. Mich dürstet und es ist vollbracht, kein Problem, sollte man denken. Allerdings findet sich beim Casting kein Schauspieler für die Rolle des Jesus. Und zwar nicht wegen des vielen Textes zum Auswendiglernen, nein, keiner hat Lust, als Jesus am Kreuz zu hängen und Essig trinken zu müssen. Also was tun? Schließlich einigt sich der Regisseur mit einem der Kandidaten darauf, dass ihm anstatt Essig ein in Enzian-Schnaps getauchter Schwamm gereicht wird. Das habe immerhin Lokalkolorit und sei wesentlich bekömmlicher als Essig. Nun, kurz darauf ist Premiere und alles läuft wunderbar. Alle sind sehr ergriffen davon, wie die Kreuzigung dieses Mal auf die Bühne gebracht wird. Auch der Jesus-Schauspieler erfüllt die in ihm gesetzten Erwartungen. Am Kreuz hängend ruft er wie geprobt: Mich dürstet. Ein Statist reicht ihm den Schwamm mit dem hochprozentigen Enzian. Stille. Da ruft der Schauspieler abermals: Mich dürstet. Also reicht man ihm nochmals einen Schwamm voll Enzian. Wieder Totenstille. Dann ruft der Jesus-Schauspieler erneut mit deutlich schwankender Stimme: Mich dürstet. Und wieder wird ihm der Schwamm gegeben. Der Regisseur hinter der Bühne wird fast wahnsinnig, gestikuliert, windelt und versucht, seinen Jesus zu verstehen zu geben, dass es nun endlich weitergehen soll. Und in der Tat, der setzt tatsächlich zu seinem letzten Satz an: Es ist prachtvoll. Wir wünschen Ihnen alle ein fröhliches Osterfest.